Markus Kräuter, Geschäftsführer von Zinsbaustein.de, verbringt heute die Kaffeepause bei frischem Gebäck und einem herrlich duftenden Espresso mit uns. Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen in der Branche bist du bekannt und nur für den theoretischen Fall, dass es eine Zuhörerin oder einen Zuhörer gibt, der noch Hilfe braucht, zu verstehen, wer du bist. Sag doch mal, wie beschreiben dich langjährige Weggefährten?
Ja, wir haben das mal ausgearbeitet mit dem Pressechef der Vivico damals, dem Wilhelm Brandt. Der sagt, Markus, du musst es schaffen, dass wenn Leute an Finanzierung denken, sie an dich denken. Und da arbeite ich seit etwa 2005 dran, dass wenn es um das Thema Finanzierung geht, die Leute wissen, ruf mal den Markus an. Und das hatte ich in verschiedensten Rollen. Also insofern, wenn mich Weggefährten im professionellen Bereich beschreiben würden, dann sicherlich, ich glaube, Markus versteht was von Finanzierung.
Und Schulfreunde? So dein bester Schulfreund, wie wird der dich heute beschreiben?
Mein bester Schulfreund wird sagen, was, das machst du jetzt, okay.
Weil es nicht von dir erwartet hat?
Nein, dass ich eine Digitalplattform gerade führe, ist, glaube ich, jenseits der Vorstellung dessen gewesen, was wir im Abitur 1990 damals gemacht haben.
Du hast schon gesagt, digital, Plattform, du bist Geschäftsführer von Zinsbaustein, der Plattform, über die man digital in Immobilien investieren kann. Das klingt erstmal etwas abstrakt. Wie muss ich mir das denn konkret vorstellen?
Ja, investieren ist ein Wort, also wir sind kein Fonds und wir sind kein Mensch oder keine Plattform, über die man wirklich Eigentum erwirbt im Sinne eines Kaufs einer Eigentumswohnung oder so, sondern wir vermitteln am Ende vermitteln wir eine Geschäftsbeziehung zwischen Investierenden, Anlegenden und den Projektträgern, die eben dann das angelegte Geld nutzen. Und das Thema Crowd ist eben das Sammeln vieler kleinerer Beträge, um damit dann was Großes möglich zu machen.
Also ich gebe als Geldgeber oder Investor? Wie würde man das richtig bezeichnen?
Investor ist schon richtig, aber eben nicht in Eigentum.
Okay, also ich gebe aber Geld an Zinsbaustein.de, zum Beispiel für den Neubau von 30 Wohnungen in Mönchengladbach oder Elmshorn oder von mir aus auch in Torgau. Und woher weiß ich dann, dass das Projekt auch solide ist, also dass ihr gut mit dem Geld umgeht, beziehungsweise der es bekommt?
Das ist ein Thema, wir sind als Plattform, es gibt dann gesetzliche Regelungen wie die Finanzvermittlerverordnung und ähnliches, wir sind natürlich angehalten, Informationen bereitzustellen. Insofern durchläuft jedes Projekt bei uns eine Plausibilisierungsphase. Projektentwickler, man kann sich es eigentlich so vorstellen wie fast bei einer Bank, aber dann doch nicht. Projektentwickler gibt uns fast die gleichen Unterlagen, wir schauen uns die an. Baut er wirklich die 30 Wohnungen? Baut er wirklich zu dem Preis? Hat er die verkauft? Haben wir die Kaufverträge gesehen? Wir plausibilisieren diese Informationen, stellen das dann gemeinschaftlich mit dem Emittenten in eine Projektpräsentation auf die Plattform und ab da präsentieren wir es den Kunden. So, und der Kunde hat dann wiederum die Chance, auch durch Nachfragen, wenn er das in Anspruch nimmt, nochmal zu sagen, habe ich nicht verstanden, habe ich doch verstanden, kann sich ein Bild machen und im nächsten Schritt sagt er, das ist was für mich oder das ist nichts für mich. Bestes Beispiel, wir haben Kunden im süddeutschen Bereich, nicht weil die Projekte schlecht sind, sondern sie machen Hamburg nicht. Wenn wir mit München kommen, sind sie hellauf begeistert, wenn wir mit Hamburg kommen, brauchen wir gar nicht antreten. Mhm. Und das hat dann nichts mit dem zu tun. Sie machen sich ein eigenes Bild und dementsprechend investieren sie.
Das heißt, ihr habt intern extrem viel Immobilien-Know-how, mit dem ihr Vorschläge von denjenigen, die Kapital suchen, bewertet.
Richtig.
Und wenn sie der Bewertung standhalten, dann...
Ja, Bewertung
also
ist eins zu weit.
Qualitätskriterien.
Also wir haben am Ende keine eigene Meinung, sondern wir stellen die Dinge dar und plausibilisieren sie. Das ist natürlich dann schon einem Vergleich ähnlich, wie eine Bank das macht.
Ja.
Aber am Ende ist unser Ziel, also das Ziel meiner persönlichen Prüfung und des Teams ist das geeignet, auf die Plattform zu kommen. Und im nächsten Schritt ist es dann die Plausibilisierung durch die Anleger, die dann sagen, jawohl, und da gebe ich mein Geld rein. Mhm. Aber der erste Schritt ist schon mal, wir haben im Jahr locker 200, 250 Anfragen. Davon schaffen es 10 bis 15 auf die Plattform. Und der Rest fällt eben dadurch, weil, keine Ahnung, die Baugenehmigung fehlt oder man jetzt schon erkennt, dass das nicht genug Eigenkapital drin ist oder was auch immer Kriterien sind. Und das klingt dann schon wieder sehr stark nach Bank.
Ja.
Sind wir aber nicht. Ne? Wir sind Plattform und wir haben nur zu entscheiden, präsentieren wir es unseren Kunden.
Was ihr präsentiert, ist dann durch die Prüfung gegangen, durch eine Due Diligence, eine interne bei Zinsbaustein, würde ich jetzt mal sagen. Und dann kann ich mich als derjenige, der Geld gibt, auch darauf verlassen, das ist jetzt nicht irgendwie random was draufgekommen, sondern da haben Experten mal drauf geguckt und geprüft.
Nicht geprüft, plausibilisiert. Sorry, dass ich
weiter,
aber es ist tatsächlich essentiell. Wir haben natürlich eine Vertrauensbasis unserer Kunden und es geht darum, dass das, was wir aussuchen und präsentieren, möglicherweise dann schon einen Prozess durchlaufen hat. Mhm. Ja, in der Tat. Und ich sage ja, von 250 kommen 15 durch. Und ja, der Rest ist nicht geeignet. Man muss ja immer schauen, wir haben es mit Verbrauchern zu tun, wir sind im B2C-Business. Verbraucherschutz wird von BaFin, von anderen Instanzen hochgehalten und dem müssen wir uns zuordnen. Also wir können da nicht jeden Hergelaufenen draufstellen und sagen, nach uns die Sintflut, weil ist ja nicht unser Geld. Also da haben wir schon den Anspruch, das ordentlich zu machen.
Jetzt habe ich euch mein Geld gegeben, beispielsweise. Ihr habt mir Objekte vorgeschlagen, ihr habt die rechtlichen Themen geprüft und im Grunde bin ich dann sowas wie ein Kreditgeber, ohne aber im Grundbuch besichert zu sein?
Je nachdem, was wir für eine Form wählen, wir können einerseits, ist es eine Kreditbeziehung oder es ist auch eine klassische Anleihe. Also es ist durchaus so, dass die Projektträger auch Anleihen auflegen über uns, die dann über uns vermittelt werden. Durchaus auch auf der zweiten Plattform ist es eben auch tokenisiert und entsprechend auch eine relativ moderne digitale Form der Anleihen. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir mit der Lizenz, die wir jetzt unterhalten, nämlich die europäische Lizenz, dürfen wir Darlehen so gestalten, dass da auch Besicherungen drauf sind. Es gibt in Deutschland noch eine zweite und dritte Form, wie man entsprechend Crowdfinanzierung vermittelt. Das ist zum Beispiel nach der 34F der Gewerbeordnung. Die dürfen allerdings keine besicherten Darlehen machen, sondern nur qualifizierten Nachrang. Geht jetzt sehr ins Detail, sorry, aber das sind die, die im Prinzip im Wasserfall relativ weit unten stehen, wenn es denn tatsächlich mal zu einer Verzögerung oder Schwierigkeit kommt. Deshalb haben wir uns damals dafür entschieden, auch im Sinne des Verbraucherschutzes die europäische Lizenz zu nehmen, um eben mit dieser Lizenz dann besichertes Geschäft zu machen. Wir könnten damit theoretisch auch eine Grundschuld eintragen. Und jetzt kommt aber das Aber. Es kostet Geld. Und B, meistens ist ja schon eine Bank vorne in dem Grundbuch drin. Ja. Und wenn es dann tatsächlich in eine schwierige Situation kommt, ist doch die Erfahrung, dass die Bank in der Regel dann so komfortabel vorne ist, dass die zweite Grundschuld dann nicht mehr so viel bringt. Und dann kannst du auch schon wieder überlegen und sagen, komm, dann lassen wir sie ganz raus und versuchen uns auf anderen Wegen entsprechend zu besichern.
Ihr seid jetzt 9 Jahre am Markt, da habt ihr bestimmt schon einiges erlebt. Ihr habt Aufs und Ab erlebt, die Zinswende, die Pandemie. Das hat ja auch die Branche beeinträchtigt. Wir erleben das ja immer noch, dass die Projektentwickler Schwierigkeiten haben. Wie sicher, würdest du sagen, ist ein Investment bei Zinsbaustein?
Naja, ich komme mal ein bisschen von der Markttheorie und dem sogenannten Aufschlag über dem risikolosen Zins. Zu Zeiten, als wir eine Nullzinswelt hatten und Sparer ihr Geld eben mit nichts oder null Minus verzinst bekamen, haben wir etwa 5 bis 5,5% angeboten. Wenn du das mal in Marktdeutsch übersetzt, also der Spread over Riskless, wie er so schön im Englischen heißt, ist etwas mehr als 5%. Das drückt ja aus, dass wir nicht risikolos sind.
Ja.
Wir sind kein Festgeld, wir haben keine Einlagensicherung. All diese Mechanismen sind nicht da, die rechtfertigen, dass du 0% bekommen hast, weil eben, aber das Geld wenigstens sicher war. So, insofern, wir haben diesen Aufschlag. Den haben wir konsequent jetzt weiterentwickelt. Wenn du dir heute anschaust, in der Spitze gab es, als die Zinswende zum Höhepunkt kam, konntest du auch als Privatmensch dein Geld wieder für 3 oder 3,3% etwa anlegen, wenn je nachdem Volkswagenbank und wie die alle heißen, die ganzen Direktbanken. Sind wir mitgegangen und wir sind inzwischen bei 8 bis 9%, haben also diese 5% vielleicht sogar noch leicht ausgeweitet. Im Moment sind die Festgeldsätze wieder runter auf 2, vielleicht sogar nur noch 1% und wir sind immer noch bei 8 bis 9%. Ja. Das drückt aus, dass wir ein Risiko haben. Und wir sind ein Risiko, weil wir in einem Projektentwicklungsstadium sind, wo noch was passieren kann. Nämlich die Kosten laufen aus dem Ruder, die Verkäufe klappen nicht oder was auch immer das Thema ist. Das versuchen wir, waren wir eben bei der Due Diligence, das versuchen wir in dem, was wir präsentieren, möglichst gut rauszuarbeiten. Und natürlich haben wir uns in den letzten 2 Jahren insbesondere darauf fokussiert, dass wir diese Risikopunkte so viel wie möglich minimieren. Mhm. Wir haben aber in der Tat auch im Jahr 22, 23 Transaktionen noch präsentiert, die heute 25, 26 nicht gut aussehen. Wo es zu Verzögerungen kommt, wo es zu Preissteigerungen kommt, wo durchaus auch Käufer abgesprungen sind, also wo wir reingegangen sind und 6, 8, 12 Monate später kommt der Projektentwickler und sagt, mein Käufer ist weg. Das ist das, was du beschrieben hast, was gerade in der Branche passiert, wo alle, wir können das, ich will es nicht übertreiben, aber wenn du dir dann die großen Namen anschaust, die gerade wackeln oder schon umgefallen sind, das gilt auch leider für die Kleinen. Mancher schafft es nicht.
Ja.
Und du hast, ja, und dann bist du eben an der Stelle, dass du aufpassen musst, dass du das jetzt nicht wiederholst. Und wir sehen ja ganz klare Erholungstendenzen in diesen Monaten, in diesen Zeiten, dass du heute wieder Projektentwicklungen siehst, die du entsprechend platzieren kannst.
Das heißt, es gab Ausfälle bei euch?
Ja, Punkt. Also wir haben etliche Fälle, die in Insolvenz sind. Und wir versuchen natürlich auch durch Management und auch da wieder fast gleich zur Bankenwelt im Workout-Bereich eben unsere Kunden nicht alleine zu lassen und zu versuchen, mit ihnen, mit den Insolvenzverwaltern zu sprechen, mit dem Kunden auch den Kontakt nicht zu verlieren. Aber wir haben zum Teil Situationen, wo uns der Projektentwickler nicht mehr anruft. So, was soll ich dann tun? Ich kann ihm natürlich zu Hause auflauern und ihn ein Bein stellen, damit er mit mir spricht, aber ich glaube, dann habe ich ein anderes Problem. Also wir versuchen wirklich viel zu tun, aber unsere Mittel sind einfach begrenzt an der Stelle.
Jetzt hast du es ja gerade schon gesagt, die Projektentwickler stehen ein bisschen unter Druck. Die Anforderungen auch der Banken sind gestiegen, Kapital locker zu machen. Wir haben Basel III. Die Banken müssen mehr Eigenkapital hinterlegen. Also der Projektentwickler hat auch auf der anderen Seite bei klassischen Banken größere Schwierigkeiten, an Geld zu kommen. Ist das für euch nicht so eine Zeit, wo ihr jetzt die Tür nicht zubekommt vor Arbeit, weil ihr eben Alternativen anbietet?
Ja, klares Ja und Nein. Also du siehst vieles. Du siehst insbesondere, sehen wir die Anfragen, wo es eine Lücke gibt zwischen dem, was die Bank bereit ist zu geben und was an Eigenkapital vom Projektentwickler da ist. Und das sind die klassischen Situationen, in die wir normalerweise reingehen. Und da sind wir unmittelbar davon betroffen, dass wir Anfragen bekommen, die eben lauten, ja, die Bank hat mir jetzt gesagt, sie gibt mir nur 2 Millionen weniger. Ich habe aber nichts mehr in der Tasche. Ich finde auf die Schnelle auch keinen anderen. Habt ihr eine Chance, in dieses Projekt mit einzusteigen? Das sind mitunter wirklich gute Projekte. Ich meine, wir haben ja mittlerweile wieder Verkaufszahlen, es werden Eigentumswohnungen veräußert vom Plan weg. Also wir kommen ja so langsam wieder in die normale Welt zurück. Und die Projektentwickler, die heute neue Projekte starten, sind natürlich, brauchen mehr Eigenkapital. Im Zweifel haben sie ja noch 2, 3 Altlasten, die sie noch abwickeln müssen. Also das Eigenkapital bleibt der Engpassfaktor. Ja, und wir werden das nachgefragt. Jetzt kommt aber irgendwo schon das Aber. Die Zahl ist dadurch limitiert, es fangen halt auch nur wenige Leute an zu bauen. Das heißt also, der Markt ist schon kleiner geworden. Also der Topf derjenigen, die uns ansprechen kann, ist nicht so groß wie vor 4 Jahren. Und wenn nicht so viele da sind, ist es auch nicht so, dass wir dann jetzt, wie du schon sagtest, oder wie du es formuliert hast, uns die Tür einrennen, das nicht. Aber du siehst, dass die Anfragen sehr wohl durchdachte Konzepte haben. Und das macht dann schon wieder Spaß zu sehen. Also insofern ist es für uns fast ein Fieberthermometer zu erkennen, dass Menschen und Unternehmer wieder bereit sind, Risiken zu gehen und neue Projekte zu starten. Ich meine, wir brauchen neue Projekte, weil das, was wir heute nicht anfangen zu bauen, kommt in 2 Jahren nicht auf den Markt.
Ja. Würdest du sagen, die Qualität der Projekte, die ihr seht, ist höher geworden, weil es Erfahrungen gibt aus den vergangenen Jahren, weil sie gelernt haben, weil sie besser durchdenken, strukturieren und in der Qualität besser nach draußen bringen und ausliefern?
Das sage ich klares Ja, denn die dieser Automatismus, den wir so 2015, 2016, 2017 hatten, wo du eigentlich ein Grundstück ja, das wird ja jeden Tag mehr wert, wenn du nicht drauf gebaut hast. Also konntest du gar nicht viel falsch machen, wenn du in die Projektentwicklung gegangen bist. Mhm. Das geht heute nicht mehr. Punkt. Insbesondere, wenn du eine Bank brauchst, die es finanzieren soll. Die Banken sind hochgradig restriktiv, was Projektentwicklungsfinanzierung bis hin zu nein, machen wir nicht. So, wenn du das trotzdem bekommen möchtest, das Geld von der Bank, dann musst du dich schon anstrengen. Und ja, das ist ein Qualitätsfaktor. Also diejenigen, die das können, kriegen auch weiterhin Finanzierungen von Banken.
Was hemmt die Dynamik im Markt aktuell, deiner Meinung nach?
Naja, wir sind immer noch nicht in Balance, was die Preise angeht und die Investitionsbereitschaft zu dem, wie das so schön bei der RIX heißt, zwei willige Parteien sich in einem freien Markt darauf einigen, Geld gegen Eigentum zu tauschen. Also frei zitiert jetzt bitte, aber es ist genau das. Es gibt Transaktionen, viele davon kommen eben aus den anspruchsvollen und distressed Bereich, also dem Bereich, wo eben Projektentwicklungen vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Es werden, bestes prominentes Beispiel, es werden Benko-Immobilien veräußert. So, aber das ist ja kein freier Preis. Ja, spannend wird es jetzt, glaube ich, wenn wir sehen, also der Opernturm ist jetzt präsentiert zum Ankauf oder zum Verkauf. Das ist, gilt so ein bisschen als Benchmark, mal gucken, wenn es jetzt einen freien Preis gibt, was denn ein Opernturm bringen kann. Ja, und das könnte, das war in der letzten Krise eigentlich auch so, das könnte in diesem Bereich kommen, dass man dieses eine Leuchtturmprojekt braucht, wo dann der Rest der Branche auch wieder sagt, Moment, jetzt, also wenn es jetzt losgeht, ja, dann wollen wir wieder dabei sein. Ja, so. Also es könnte schon sein, dass wir diese Hemmung, dass Preise und also Käufer und Verkäufer sich noch nicht finden, dass das so langsam sich einpendelt. Nächster Schritt ist eben Baukosten relativ stabil. Bodenpreise, auch da merken die Leute, dass sie vielleicht die alten Preise, die halt auf Basis der hohen Verkaufspreise kalkuliert waren, nicht halten können. Das sind alles so Themen, das haben wir das letzte Mal auch gesehen, 2008 folgend. Das hat schon 4, 5, 6 Jahre gedauert. Damals gab es allerdings eine EZB, die das Ganze stimuliert hat mit Nullzinsen oder Richtung Null. Das haben wir gerade nicht. So, und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Aber dass sich das einpendelt, klar. So, und du siehst ja im Bereich bis so 450, 500, 550.000 Endpreis wird ja schon wieder getradet. Mhm. Das kann die Familie, wenn du das umrechnest, sag mal 100.000 von der Oma und auf der hohen Kante, dann kannst du mit den Förderdarlehen für energetisches Bauen, kannst du 450.000 refinanzieren und bist mit deinem Kapitaldienst eigentlich auf dem Niveau deiner letzten Miete. Ja. So, und wenn das wieder beginnt, dass Menschen große Wohnungen freigeben, um in Häuser zu gehen, sodass dann kommt so das Ganze wieder ins Rollen und dann gibt es wieder dieses normale Leben, was wir eigentlich von vorher kannten.
Braucht es bloß noch die Menschen, die sich das leisten können, wenn man liest, dass Bosch entlässt, dass Lufthansa entlässt, dann...
Das ist eines der Themen, die auch mit Sicherheit die vor Ort finanzierenden Sparkassen, Volksbanken und die großen überregionalen Finanzierer antreibt. Natürlich. Wir brauchen schon ein Umfeld, und was stabil ist. Also nicht nur die Preise, nicht nur die Zinsen, nicht nur die Baukosten, auch die Mentalität muss stabil sein. Und dann geht das wieder.
Wie hat sich denn das Geschäft für Zinsbaustein entwickelt, seitdem wir diesen Schwenk im Markt hatten, also seitdem die Leitzinsen gestiegen sind?
Na gut, wir haben tatsächlich dadurch, dass wir die ein oder andere Problemsituation jetzt haben, die Zeiten, wo wir aus dem Stand 3, 4, 5 Millionen Tickets mit unseren Kunden finanziert haben, die erreichen wir derzeit nicht. Also es ist eine Kombination aus zum einen der Enttäuschung der Bestandskunden, gleichzeitig auch Immobilie, schlag die Zeitung auf, Immobilie ist nicht sexy im Moment. Ja. Das fasst man vielleicht an, aber ach Mensch, also dann kaufe ich doch lieber jetzt im Moment, was ist gerade, Rüstungsfonds oder sowas, weil der wird wahrscheinlich durch die Decke gehen gerade. So. Und da sind wir ganz normal in der Asset-Allokation der Leute, die ihr Geld anlegen. muss ja immer schauen, wir sind im Bereich, uns mischt man zu. Ja. Ganz klar, wir sind der Bereich, wo wir vielleicht 4, 6, 8, 10% an einem Gesamtportfolio sind. Da gehören wir auch übrigens hin. Also bitte nicht alles auf los oder alles auf die Null bei uns. Ja. Ja, so. Und das ist sicherlich ein Thema. Und das merken wir schon. Also wir fanden im Moment Tickets, ganz alleine fanden wir Tickets um die Million, mal drüber, mal drunter. Und ich sag mal, in der Kombination mit Partnern kannst du dann aber schon mal sagen, okay, wenn jeder einen Teil nimmt, kommst du zusammen irgendwie auf 1,5, 2, 2,5 Millionen. Und das sind dann schon wieder Ticketgrößen, da kannst du dann in der Projektentwicklung, nennen wir sie mal 25 Millionen Gestehungskosten, kannst du 10% der Gestehungskosten mitfinanzieren. Ja. Und das ist exakt die Lücke, die meistens die Banken dann auch an weniger Kredit gegeben haben, und dann sind wir im Spiel.
Jetzt hast du gesagt, Partner. Partner ist ein gutes Stichwort. Ihr partnert auch sozusagen seit Frühling dieses Jahres mit Vivin.
Ja.
Vivin hat die Expertise im Kontext von grünen Investments und Startup-Finanzierung, also über Crowdfunding. Zinsbaustein ist der Crowdfunder, nenne ich das jetzt mal so, in der Immobilienwirtschaft. Entsteht da eine Crowdfunding-Plattform, die ein möglichst breites Spektrum abdeckt?
Klare Vision, es geht darum, eine, oder nehmen wir es jetzt, klar, jetzt kommen die Marketingleute, die digitale Plattform im Dachbereich zu sein für nachhaltige Investments. So, jetzt habe ich den Spruch rausgegeben.
Was heißt das? Klingt beeindruckend.
Ja, vielen Dank auch. Also, was ist das Wichtige? Bei uns war die Diversifizierung über Ort, Nutzungsart und Projektträger, aber es war immer Immobilie. Auf der anderen Seite in Mainz bei der Vivin war es Energieprojekte, Solar, Wind, Wasserstoff, was auch immer kam, plus nachhaltige Startups, etwas untergewichtet Real Estate, sodass wir gesagt haben, wir können zum einen die Lücke da auffüllen und können den jeweils anderen Kundenstämmen die Chance geben, über Sektoren hinweg zu diversifizieren. Also ich mische nicht Hamburg Eigentumswohnung mit München Boardinghaus, sondern ich mische eben München Boardinghaus mit Energieanlage oder mit Wind oder mit Solar oder mit einem Startup. Das ist die klare Idee, und dann ist es wie in jedem Zusammenschluss, ich brauche halt nur eine PR-Agentur und keine zwei. Ich brauche nur das einmal, ich brauche nur das einmal. Und das ist natürlich ein Kostenspiel, neben dem Ertragsspiel auch ein Kostenspiel, zu sagen, ich kann hier effizient mir eine Plattform betreiben und muss nicht viele Sachen doppelt bezahlen. Also ganz klares Kostenthema.
Also es war der Lückenschluss, weniger ökonomische Notwendigkeiten zu sagen, wir müssen irgendwie unter ein anderes Dach finden.
Nein, es geht schon konkret drum. So haben wir es ja auch aufgebaut, dass wir jetzt den Zinsbausteinkunden sagen, schaut mal rüber in die Vivin-Welt. Übrigens A, da gibt es nachhaltiges Real Estate, und B, da gibt es auch noch ganz viele andere Sachen. Und das ist, glaube ich, da sind wir auf einem guten Weg, kann man nicht anders sagen. Das funktioniert ganz gut, die Kunden folgen uns dort, aber es menschelt. Also wir hatten einen guten Kunden, den wir auch persönlich mal angesprochen haben. Ich sage, hey Mensch, was ist denn jetzt, da ist so ein tolles Projekt, Solar oder was war's? Er sagte, ja, kenne ich mich nicht mit aus. Muss ich mir erstmal anlesen. Gucke ich mir jetzt erstmal an. Ne, so. Also Real Estate kann er, Solar kann er nicht. Und jetzt fängt er an zu lernen. Und das ist natürlich für uns die Vision, dass wir ihn jetzt das Thema näher bringen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass im Energiebereich privates Kapital rein muss. Und an der Stelle sind wir, glaube ich, ein ziemlich gutes Modell. Und mehr Kunden heißt mehr Funding-Volumen.
Ihr habt im April den vollständigen Zusammenschluss bekannt gegeben. Rückblickend, was sind für dich heute Momente, in denen du oder mit denen du nie gerechnet hättest, wenn es darum geht, zwei Unternehmen zu vereinen?
Wir machen das Gleiche, aber anders. Also wir haben, glaube ich, alle gedacht, dass wir viel näher und ähnlicher sind, als wir es dann im konkreten Daily sind. Das geht los mit, die einen siezen ihre Kunden, die anderen duzen. So, das musst du harmonisieren. Das nächste ist, nimmst du Google Mail oder nimmst du Office? Das nächste ist, nimmst du ein Projektmanagement-Tool der einen Seite oder der anderen? Wir haben zwei unterschiedliche. Das haben wir jetzt gelöst, indem wir das eine so nachgebaut hat, dass es aussieht wie das andere. Also können wir das eine abschalten. Na, am Ende ist es wieder ein Kostenspiel. Aber was war das tatsächlich das Aufregende? Die Komplexität. Also sorry, wenn mir das einer vorher erzählt hätte, boah, da hätte ich nochmal Luft geholt. Ne? Also der Teufel steckt an den Stellen wirklich im Detail. Donnerwetter, da ist echt viel zu tun gewesen, im Kleinsten, im Kleinen, 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 Kleinen. Wir haben 350 Verträge analysiert. Ja, wir wussten, wir haben 350 Verträge. Ne? So, aber sie dann wirklich darauf zu überprüfen, können wir das abschalten oder nicht? Was hat mich überrascht? Da, die Komplexität. Dann doch zu sagen, okay, komm, ja, den brauchen wir nicht mehr. Ne? Oder den brauchen wir doch.
350 Verträge zu analysieren bedeutet ja möglicherweise auch das Unternehmen, das eigene Unternehmen nochmal besser kennenzulernen, oder?
Das ist dann die positive Überraschung. Ich glaube, wir waren noch nie so klar von dem, was wir alles machen oder was wir auch nicht mehr machen, wie jetzt in dem Moment. Also kann man eigentlich jedem empfehlen, man sollte es einmal im Jahr durchkehren. Also dieser Durchkehreffekt ist wirklich großartig. Also muss ich auch sagen, viel Erkenntnis gewonnen.
Was hast du mit großer Freude rausgeschmissen aus diesen 350 Verträgen oder gesagt, gekündigt? Oh, wusste ich gar nicht, dass wir es haben. Wofür brauchen wir den TINF?
Och nee, das kannst du so nicht. Das kannst du so nicht sagen. Aber bestes Beispiel ist, die eine Plattform verfolgt die E-Mails selber, die Öffnungsraten, Klickraten und auf der anderen Seite hat es ein Dienstleister gemacht. So, jetzt haben wir das technisch so umgestellt, dass wir es selber können. Also ein Dienstleister weniger. Ja, so, und das sind so Themen, wo du einfach sagst, Moment, lass doch mal gucken, warum machen die einen das und warum machen die anders anders? Gibt immer Gründe dafür und die jeweiligen Ausgangslagen waren auch nicht falsch. Aber was wir gerade lernen ist, wie geht es besser? Und das ist hochspannend.
Also viel gelernt in den letzten Jahren, wie das so klingt. In den letzten Monaten ja eigentlich, in den letzten Jahren eher vom Markt, jetzt von der Unternehmensseite her. Welchen Tipp kannst du Unternehmern oder Unternehmerinnen mitgeben, wenn sie über einen Zusammenschluss oder eine Fusion nachdenken?
Nehmt euch Zeit, ja, und zwar erstmal vorher und dann... Ich glaube, wir hätten vorher noch ein bisschen genauer das vorbereiten müssen, um uns dann mit der Komplexität nicht so auseinandersetzen zu müssen, wie wir sie jetzt haben. Und das Zweite ist ganz klar, es funktioniert nicht ab Tag 1. Also die Erwartungshaltung von allen Beteiligten hoch bis zu den Eigentümern, runter bis zu den Mitarbeitern muss sein, klar, Dampf, Druck und so schnell wie möglich Erfolge erzielen, aber das geht nicht in einer Woche, das geht auch nicht in einem Monat, das dauert. Ja, ohne das Gefühl zu haben, dass die Leute nichts tun. Aber es ist vollkommen klar, der ein oder andere ist dann ungeduldig und sagt, hey, wann kommt das jetzt? Ja, und auf der anderen Seite musst du sagen, wir sitzen ja nicht rum, ne, sondern ja. Ey, du bist jeden Tag unter Strom, jeden Tag triffst du Entscheidungen, was du veränderst. Und das ist, wenn du da genug Zeit kriegst, ich glaube, wenn alle vorher wissen, kommt Jungs 6 Monate und dann gucken wir mal richtig rein und bis dahin Vollgas, aber ne, dann ist, glaube ich, das, was ich jedem empfehlen kann, also Managing Expectations, seht zu, dass ihr euch vorher klar seid, dass das länger dauert, als ihr euch das vornehmt.
Kommen wir nochmal zurück auf die Immobilienwirtschaft und die Finanzierungssituation, auch jetzt kurz vor der wichtigen Branchenleitmesse. Wie schätzt du die Lage für 2026 ein? Bleibt es so träge, was die Finanzierung betrifft, oder kommt da wieder Schwung in den Markt?
Letztes Jahr im November war ich auf einem Forum, was ich auch moderiere, wo ich gesagt habe, naja, 25 geht's schon. Jetzt sind wir Ende 25.
Puh, ist nicht viel gegangen.
Jetzt gibt es die Ersten, die sagen, vergiss 26, jetzt wird 27. Also lass mal analysieren. EZB-Zinssenkungen meines Erachtens durch. Damit, vielleicht kommt noch eine, also wenn du dir die Trading-Sätze anschaust, die aktuellen Banken handeln keine große Zinssenkung mehr, nur noch ein Bruchteil davon. Das heißt eigentlich wahrscheinlich Floor, also wir sind unten. Was aber okay ist, weil du eigentlich mit einem 3-Monats-Euribor von 2% und einer Marge von, nehmen wir es mal 1,80 oder sowas, wieder für 4% kurzfristig finanzieren kannst. Mit einer Bank. Die 5-Jahressätze sind schon relativ seitwärts seit Monaten. Da ist eben die Frage, was passiert mit der Bundesregierung und der Verschuldung. Wenn natürlich so ein großer Nachfrager auf den Markt kommt, dann haben wir natürlich ein Thema, was die Zinssätze angeht, weil das geht nicht am Markt spurlos vorüber. Umgekehrt gibt es ja auch schon wieder Menschen, die rufen jetzt nach Anleiheaufkäufen durch die EZB, also das Modul wieder zu aktivieren. Jo, dann hätten wir wieder den Effekt von 2014 folgend. Ja, weil dann, wenn die EZB wieder den Staubsauger spielt, hast du natürlich für die Kapitalmarktunternehmen eine gefundene Refinanzierungsbasis. Ja, da, wenn du dir Vonovia und ich gucke auch bei Aroundtown ab und zu rein, wenn du dir das anschaust, da geht ja wieder was. Aroundtown hat letzte Woche 850 Millionen eingesammelt zu einem Zinssatz, der jetzt zum dritten Mal in Folge niedriger ist als die Voremission. Also das, ne, da ist schon wieder Musik drin und die Insti-Investoren, die solche Anleihen zeichnen, sind schon wieder auf dem Weg. So, was haben wir noch? Wir müssen halt, du hast es eben gesagt, wer kann es sich leisten? Ich meine, wenn du in Frankfurt in einer Etagenwohnung 9.500 Euro den Quadratmeter zahlen sollst, dann sind wir nicht beim Rewe-Mitarbeiter. Das funktioniert nicht. Und das, glaube ich, den Druck, dass es genug Versorgung gibt in den Ballungszentren, wo ja sowieso jeder hinzieht. Und dass eben nicht die Innenstädte ein Exklusivclub der oberen 10% der Einkommensschiene sind und der Rest muss halt aufs Land und verliert dann trotzdem noch Einkommen, weil er mit dem Auto oder mit der Jobticket, was auch immer, wieder in die Stadt muss. Also das Problem müssen wir lösen, glaube ich. Der Rest, ja, Büroimmobilien, weiß nicht, der Run auf die Innenstädte ist da, die Peripheren haben gelitten, aber das, gerade Frankfurt, wir kennen es ja auch, ne? Ich meine, Niederrad, schönen Gruß, wechselweise mal voll, mal leer. Ja, schönen Gruß an Gateway Gardens, wenn die Industrie da jetzt, die halt Flughafen auch, wenn die schwächelt, oder guck dir doch das liegende Hochhaus mit der großen Wirtschaftsgesellschaft, die jetzt rausgeht, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die rausgeht. Ja, Donnerwetter, also den Job musst du erstmal machen, das Ding wieder vollzukriegen. Ja, also da sind schon noch viele Hürden vor uns, die noch einige Nachrichten produzieren, die nicht gut sind. Wir müssen halt hoffen, dass die guten Nachrichten besser werden, höher werden und wir irgendwann dann wieder Vertrauen in der Branche haben. Und das ist eigentlich so das, was jetzt auch wahrscheinlich auf der Expo passiert. Es wird ein paar Glückskekse geben, die Spaß haben und sagen, es geht jetzt wieder los.